NDR Info. Themen des Tages.
Seit heute hat das Rätselraten ein Ende. Die Union hat ihre Minister und Ministerinnen offiziell bekannt gegeben. Ja, und es sind bereits bekannte Gesichter dabei, aber auch einige Überraschungen. Wir ordnen gleich ein, was diese Personalien in der künftigen Regierung für eine Rolle übernehmen, welche Expertise die 10 CDU- und CSU-Minister und Ministerinnen-Vorschläge und der Kanzleramtschef mitbringen. Außerdem schauen wir auf 70 Jahre NATO-Mitgliedschaft, dabei aber ein bisschen zurück und auch viel nach vorne und fragen, welche Rolle hat Deutschland denn in dem Militärbündnis? Und wir hören Neues zu diesem großen Stromausfall, der vor allem Spanien, Frankreich und Portugal zur Stunde beschäftigt. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie zuhören. Bei der SPD dauert es ja noch eine Woche. Am kommenden Montag nach der beendeten Mitgliederbefragung wollen die Sozialdemokraten dann ihre 7 Ministerämter mit Namen versehen. Heute auf dem kleinen Parteitag der Union haben CDU und CSU schon mal vorgelegt. Vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass wir nicht alle Namen und Ministerien auf einmal erfahren, denn es sind ja doch auch viele neue Namen und Köpfe, die wir uns künftig merken müssen im politischen Berlin. Und im Hintergrund war das sicher gar nicht so leicht auszutarieren. Da geht es ja immer auch um Parteiproports, Süd, Nord, West, Ost, Mann, Frau und natürlich auch die Expertise im jeweiligen Ressort. Aus norddeutscher Sicht sind gleich 2 Ministerien künftig wohl mit Schleswig-Holsteinern besetzt, mit Johann Wadephul als Außenminister und Karin Prien als Familienministerin. Da hören wir gleich Reaktionen. Zunächst aber fasst Jan Zimmermann in Berlin nochmal alle Personalien für uns zusammen.
Zu den Überraschungen zählen vor allem 2 Köpfe aus der Wirtschaft. Der Chef von Mediamarkt Saturn, Carsten Wildberger, soll das neue Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung leiten. In verschiedenen Unternehmen war er bereits für den digitalen Wandel zuständig. Und aus der Energiewirtschaft kommt Katharina Reiche ins Kabinett. Die Chefin von Westenergie, eine Tochterfirma des Konzerns E.ON, soll neue Wirtschafts- und Energieministerin werden. Die Brandenburgerin war Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin, bevor sie vor 10 Jahren in die Wirtschaft wechselte. Auf langjährige Erfahrung setzt CDU-Chef Merz bei seinen Vertrauten Thorsten Frey und Johann Wadephul. Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frey soll Kanzleramtsminister und CDU-Außen- und Sicherheitsexperte Wadephul Außenminister werden. Die CSU schickt ihren Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt als Innenminister in die Bundesregierung. Und die frühere Staatsministerin im Kanzleramt, Dorothee Bär, soll Forschungsministerin werden. Von den insgesamt 10 Ministerämtern der Union sind 6 mit Männern und 4 mit Frauen besetzt. Nur eine Person, die neue Wirtschaftsministerin Reiche, kommt aus Ostdeutschland.
Soweit der Überblick. Ja, und wie gerade gehört, gleich 2 Namen aus Schleswig-Holstein stehen auf der Liste der CDU-Minister und Ministerinnen fürs neue Kabinett. Karin Prien und Johann Wadephul. Wofür stehen diese beiden Politiker aus dem Norden und was wollen sie jetzt als Bundesminister bewegen? Konstanze Nastarowitz stellt sie uns noch mal genauer vor.
Geboren in Husum, aufgewachsen in Dithmarschen, studiert in Kiel. Mit dem CDU-Politiker Johann Wadephul wird ein echter Norddeutscher nun neuer Außenminister. Für den Posten bringt der Jurist einige Erfahrung mit sich und die reicht weit zurück, bis zu seiner Zeit als Soldat bei der Bundeswehr. Im Schleswig-Holstein-Magazin erinnert er sich an seine Anfänge.
Hier in Rendsburg habe ich nach dem Abitur meinen ersten Beruf ergriffen. Ich bin Soldat geworden für 4 Jahre, Zeitsoldat. Das ist natürlich auch nochmal eine prägende Zeit nach der Schule, nach dem Elternhaus.
Kein Wunder also, dass der 62-jährige CDU-Mann zwischenzeitlich auch schon mal als neuer Verteidigungsminister gehandelt wurde. Doch auch als potenzieller Außenminister konnte er in den vergangenen Wochen schon üben, wurde bereits in London oder auch Paris empfangen. Angefangen jedoch hat alles in Schleswig-Holstein. Hier macht er seine Parteikarriere unter anderem auch mal als Landesvorsitzender der CDU sowie Vorsitzender der Landtagsfraktion. Nachdem die Landespolitik für ihn zur Sackgasse wurde, ging er für den Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde in den Bundestag nach Berlin. In den vergangenen Jahren machte Wadephul sich als Experte für Außen- und Sicherheitspolitik einen Namen. Noch im März kommentierte er im NDR-Info-Interview beispielsweise den Umgang mit Russland mit deutlichen Worten.
Wir sind natürlich zur Diplomatie bereit, aber ehrlich gesagt natürlich nicht in der Art und Weise, wie der amerikanische Präsident das jetzt gesagt hat, indem er eine Täter-Opfer-Umkehr im Verhältnis Russland-Ukraine vorgenommen hat. Wir stehen zu unseren Prinzipien. Russland ist wirklich der Aggressor und Russland muss diesen Krieg endlich stoppen. dann kann man über alles reden.
Trotz der hörbaren Kritik an den USA warnte er zuletzt aber auch in einem Interview mit dem Handelsblatt davor, die transatlantische Freundschaft nicht ohne Not noch mehr zu gefährden, als ohnehin schon der Fall sei. Seine ersten Monate im Amt werden dann wohl zeigen, wie direkt und norddeutsch der Schleswig-Holsteiner die außenpolitischen Beziehungen dann in offizieller Funktion kommentieren kann. Als zweite Politikerin aus Schleswig-Holstein wird auch Bildungsministerin Karin Prien nach Berlin wechseln. Geboren in Amsterdam, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, wurde die Politikerin 2012 zuerst in Hamburg CDU-Abgeordnete. 2017 kam dann der Wechsel als Bildungsministerin nach Schleswig-Holstein. Ihre Liebe zur Politik begründete sie 2017 so.
Ich hatte sehr früh an der Schule als Klassensprecherin schon das Gefühl, man muss sich irgendwie mit anderen zusammentun, wenn man Interessen wirksam durchsetzen kann. Mich hat immer an der CDU überzeugt, dass da Politik aus dem christlichen Menschenbild heraus betrieben wird, vom Einzelnen her gedacht wird.
Die Opposition in Kiel beschert der Bildungspolitikerin ein eher gemischtes Zeugnis, beklagt Leistungsrückgänge an den Schulen sowie eine zu hohe Schulabbrecherquote in Schleswig-Holstein. Der Wechsel nach Berlin bedeutet für die Norddeutsche nun ein neues Kapitel ihrer Karriere. Den Koalitionsvertrag verhandelte die als liberal geltende CDU-Politikerin selbst mit. Mit Blick auf die Digitalisierung der Schulen verteidigte sie die Inhalte des Vertrags zuletzt auch in der ARD-Sendung Mitreden.
Deutschland muss in Sachen Digitalisierung endlich an die Spitze. Der Digitalpakt kommt und er kommt auch noch in diesem Jahr, sodass die Digitalisierung der Schulen tatsächlich konsequent weiter vorangebracht werden kann.
Prien wird vor allem ein Schwerpunkt auf der frühkindlichen Bildung nachgesagt. Den wird sie wohl im neu zugeschnittenen Familien- und Bildungsministerium gut angehen können. Doch mit Karin Prien zieht nicht nur eine weitere Politikerin aus Schleswig-Holstein ins Kabinett ein, sondern auch eine Politikerin mit jüdischen Wurzeln. In der Jüdischen Allgemeinen bekannte sie schon 2019, ihre Entscheidung, politisch aktiv zu werden, habe auch viel mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Nun darf sich die Schleswig-Holsteinerin auch auf dem bundespolitischen Parkett beweisen.
Konstanze Nastarowitz über zwei Schleswig-Holsteiner auf dem Weg nach Berlin. Ja, und wir wollen noch mal einschätzen, was für ein Bild ergibt sich jetzt. War Expertise diesmal ausschlaggebender als der Eindruck von Versorgungsposten, der ja auch manchmal entsteht? Und wie sieht es aus, wenn die Union auch wieder katholischer wird mit überwiegend bekennenden Christen? Darüber habe ich mit Albrecht von Lucke gesprochen, Politologe und unter anderem Autor für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Und ich habe ihn gefragt, was ihn heute besonders überrascht hat bei dieser Vorstellung.
Vieles war überraschend und ich würde fast in der Gesamtbetrachtung sagen, das Erstaunliche ist, dass wir es doch mit einer Riege in weiten Teilen der Unbekannten zu tun haben. Der Bruch, das macht vor allem die Benennung der CDU noch einmal deutlich, der Bruch mit der Merkel-Ära ist absoluter Art. Es ist keiner, der noch aus der Zeit wieder mitgenommen würde. Der einzige bemerkenswerterweise ist einer, der eben nicht im Kabinett Platz nimmt, das ist Jens Spahn, der mit dem wichtigen Posten des Fraktionsvorsitzenden bedient wird, kann man regelrecht sagen. Er wird der starke Mann der Partei sein, der ja jetzt auch mit Carsten Linnemann, der nicht ins Kabinett wechselt, gewissermaßen die Parteiflanke darstellt. Aber Namen wie Patrick Schnieder als Verkehrsminister, Nina Wagen als Gesundheitsministerin, beides zwar durchaus gestandene Politiker des Bundestages, Fachpolitiker, vor allem Herr Schnieder als Verkehrsmann, aber auch vor allem Carsten Wildberger, Geschäftsführer der Media Saturn Holding, das sind Namen als Digitalisierungsminister, die bisher kaum einer auf dem Zettel hatte. Dagegen sind dann Katharina Reiche, Karin Prien und Thorsten Frey schon die Bekannten, aber auch sie eben noch keine, die bisher auf der bundespolitischen Ebene ganz bekannt geworden wären. Insofern ist es schon so, dass letztlich vor allem es auf den Kanzler wird ankommen müssen. Friedrich Merz hat es in seiner Hand, deutlich zu machen, dass er die Führung eines Kabinetts derer übernimmt, die vor allem über Sachautorität verfügen, wenn sie es denn haben. Und das wird man sehen, jedenfalls keine besondere Bekanntheit im bundespolitischen Sinne bisher.
Sie haben schon angesprochen, die Neuen und die man vielleicht schon kennen kann aus Nordsicht, natürlich Karin Prien, auch Johann Badefuhl. Jetzt sind es beide auch, ich sag mal, Charaktertypen. Also jetzt nicht unbedingt nur pro Merz in den letzten Jahren. Das sind nicht die angepasstesten in der Union. Also hat man da sich jetzt auch offener gezeigt, breiter aufgestellt?
Das wird man für Karin Prien natürlich unbedingt sagen müssen. Völlig richtig. Karin Prien als gestandene Bildungsministerin des Landes ist ja eine, die damit natürlich auch die Expertise mitbringt. Aber als Daniel Günther Vertraute natürlich gerade nicht im Merz-Lager steht. Gar keine Frage. Aber man hat mit ihr sicherlich die Expertise, genau wie Sie sagen, als vorrangig angesehen. Auch erkannt, dass sie trotzdem loyal ist. Bei Johann Wadefuhl ist die Lage anders. Der ist natürlich ganz klar auf Merz-Linie. Da ist deutlich, dass jemand gewählt wurde, dezidiert, der klar und loyal zu Friedrich Merz steht, übrigens weit mehr als manch anderer, der sich auch in der Außenpolitik ja seine Sporen verdient hat. Ein Röttgen ist deswegen nicht in Betracht gekommen, weil er zu sehr Konkurrenz für den Kanzler dargestellt hätte. Wadephul ist wichtig, weil er zum ersten Mal seit 60 Jahren ein CDU-Außenminister sein wird und wichtig sicherlich als der Sherpa, so will ich es mal nennen, der Mann, der den Weg bereitet für Friedrich Merz, der ja vor allem, das hat Merz schon durchklingen lassen, vor allem in der Außenpolitik glänzen will. Die ganz große Aufgabe und die Möglichkeit zu renommieren und auch Profil zu gewinnen, wird für Friedrich Merz selbst in der Außenpolitik liegen. Da muss er Europa stärken, er muss einen neuen Flock einrammen, gemeinsam mit Macron, um auf diese Weise auch die Ukraine zu unterstützen und ein Gegenmodell zu einer irregeleiteten Trump-Regierung zu sein.
Wenn wir einmal noch kurz bei den Personalien bleiben, Herr von Lucke, wo sehen Sie die CSU mit Dorothee Bär für Forschung? Und beim Landwirtschaftsminister hat es ja beim ersten Vorschlag Günther Felsner so großen Widerstand gegeben, dass jetzt nur Nummer 2 Alois Rainer nominiert wurde. Leberkäse statt Tofu-Tümelei nennt das Markus Söder. Sind das auch Personen, die das CSU-Leitbild vertreten werden?
Ja, es ist ja ironischerweise der typische Söder-Schmäh, wenn man so sagen will. Das ist das, was manche ihm ja schon vorwerfen. Söder ein Stück weit als Food-Influencer auftreten. Das ist typische bayerischer Boulevard. Tofu nicht mehr ist out, jetzt also mehr die bayerische Wurst, die Weißwurst. Aber eines ist ja auffällig. Man muss schon sagen, dass mit Alexander Dobrindt der eigentliche Macher, das ist in den letzten Wochen sehr deutlich geworden, und Strippenzieher, den gewichtigen Innenministerposten bekommt. Das ist eine Größe. Das ist jemand, der anders als in den anderen Jahren eben für die CSU einen sehr wichtigen Posten übernimmt. Dorothee Bär kennt man trotz ihrer immer noch nicht so gehobenen Alters ja auch schon lange. Das heißt, das Forschungsministerium kommt in die Hand von jemand, der allerdings bisher sich auch sehr stark als Hipness-Faktor profiliert hat. Da wird man sehen, was sie aus Forschung macht. Und in der Tat, Herr Rainer hingegen ist doch ein sehr unbekannter Metzgermeister, was ich durchaus interessant finde. Ein Mann, der bodenständig zu sein scheint, aber bisher natürlich nicht hat deutlich machen können, wie er die Landwirtschaft verkörpert mit all den schwierigen Koordinierungsaufgaben. Wer wüsste das besser als Sie im Norden? Da wird man schon sehr gespannt sein, ob die Anpreisung von Markus Söder reicht, um aus Alois Rainer einen gestandenen Landwirtschaftsminister zu machen.
Und jetzt so alles in allem, wenn wir uns angucken, die einen kennt man, die anderen noch gar nicht. Expertise auf der einen Seite sehr viel, auf der anderen Seite muss man sich vielleicht auch erstmal noch einarbeiten. Welche Chance geben Sie jetzt Friedrich Merz mit dieser Ministerriege eben von seiner Seite? Die SPD fehlt ja noch. Nächste Woche werden da die Namen bekannt gegeben, wenn Merz sich ja eben auch frei schwimmen muss, weil sein Start war ja jetzt auch nicht der glücklichste.
Absolut. Und insofern wird man sagen müssen, das ist ein Kabinett, was letztlich niemanden erst einmal aus eigenem Recht glänzen lässt neben Merz. Also, was die Unionsriege anbelangt, sind alle in gewisser Weise treu im zweiten Glied. Er hat um sich herum mit Wadephul und Frey vor allem als dem Chef des Kanzleramts sicherlich sein wichtiger Mann, hochloyale Leute, die ihm den Rücken frei halten. Aber die Tatsache, dass gerade in den Unionsreihen doch viele Überraschungen sind, Leute, die zunächst einmal ihren eigenen Beritt, ihr eigenes Ministerium werden aufbauen müssen, führt zu der Schlussfolgerung, dass es ganz stark auf Friedrich Merz höchstpersönlich ankommt und vor allem auch deshalb auf ihn ankommt, weil außen herum in der Partei mit Markus Söder, mit auch Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, aber vor allem auch natürlich mit dem starken Parteiflügel Jens Spahn und Linnemann weiter sehr ehrgeizige Konkurrenten warten. Es wird also umso mehr auf Friedrich Merz drauf ankommen, aus seiner eigenen Riege etwas zu machen. Also bleibt der alte Spruch gültig, auf den Kanzler kommt es an.
Und erster Etappensieg aber schon gelungen, war auch bei der CDU einstimmige Zustimmung. Werten Sie das auch schon oder läuft das einfach mit durch?
Ach, das läuft durch, das ist doch klar. Ich meine, eine CDU als Machtpartei, die ja davor übrigens auch anders als die SPD sich gar nicht darauf eingelassen hat, eine wirkliche Mitgliederbefragung in Erwägung zu ziehen, die wird natürlich in dem Falle der eigenen Kanzlerschaft nicht einen Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Dass das durchgeht, das ist klar und insofern sollte man das nicht allzu hoch gewichten.
Sagt Albrecht von Lucke, Politologe und unter anderem Autor für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Und wir bleiben noch kurz bei der Union und ihren heute vorgestellten Ministerämtern.
NDR Info. Die Meinung.
Wie gut passen die Kandidaten und Kandidatinnen nun zusammen? Ist es eine gute Auswahl der Union? Die Meinung von Uli Haug aus dem Hauptstadtstudio Berlin.
Jens Spahn soll Fraktionschef werden, Julia Klöckner ist bereits Bundestagspräsidentin. An zentralen Stellen setzt Merz auf streitbare Verbündete. Sie sollen den rechtskonservativen Ton in der öffentlichen Debatte setzen und haben das mit Blick auf den Umgang mit AfD und Kirche auch schon getan. Sie sollen der künftigen Regierungspartei CDU ein erkennbar rechtskonservatives Profil geben. Das gilt auch für den neuen Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer. Den ersten Gegenwind aus der Kulturszene gibt es bereits. Bei der Auswahl der weiteren Minister belohnt Merz häufig Loyalität, unabhängig von der politischen Ausrichtung. So wird Karin Prien Bildungsministerin, obwohl sie vom liberalen CDU-Flügel ist. Gleiches gilt für den künftigen Außenminister Johann Wadephul. Der erste CDU-Außenminister nach 60 Jahren wird mit Merz außenpolitisch an einem Strang ziehen. Und Merz vertraut Herr Thorsten Frey das Kanzleramt managen. Beim Rest der Ministerinnen und Minister hat Merz auf die gesamte geografische und inhaltliche Bandbreite der CDU gesetzt. Auch wenn der Arbeitnehmerflügel CDA und die Christdemokraten aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt enttäuscht sind, weil sie leer ausgehen. Merz hat sich nicht bis ins letzte Detail einer reinen Proporzregierung hingegeben. Er hat eine solide Kabinettsriege aufgestellt mit Mut zur Lücke. Ob sie was kann, muss sie jetzt erst beweisen.
Die Meinung zu den heute vorgestellten Unionsministern und Ministerinnen von Uli Haug. Wir kommen zu einem weiteren Thema heute Abend, das sich durchaus aber auch im Koalitionsvertrag findet. Der NATO ist dort nämlich auch ein größerer Abschnitt gewidmet. Heute gibt es offizielle Feierlichkeiten in Brüssel, denn Deutschland ist seit ziemlich genau 70 Jahren Mitglied. Bundespräsident Steinmeier und der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius sind vor Ort. Am 6. Mai 1955, also nur 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ist Deutschland dem Militärbündnis beigetreten, obwohl Frankreich mehr als skeptisch war. Gleich noch mehr zur deutschen Rolle in der NATO heute und zukünftig. Zunächst aber aus Brüssel unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Der Zweite Weltkrieg lag gerade mal 10 Jahre zurück. Daran erinnerte Steinmeier die deutsche Verantwortung für 60 Millionen Todesopfer und für die Ermordung von 6 Millionen Juden gerade erst 10 Jahre zurück. Dass Deutschland trotzdem schon 1955 einen Platz am Tisch der westlichen Bündnispartner bekam, erfülle ihn mit Dankbarkeit. Das Schutzversprechen der NATO war aus Steinmeiers Sicht ein Schlüssel für Deutschlands Weg zu Frieden, Wohlstand und auch zur Einheit im Jahr 1989. Heute komme auf Deutschland selbst eine Schlüsselrolle zu, wobei der Bundespräsident 2 Hauptaufgaben nannte. Die Unterstützung der Ukraine als größtes Geberland in Europa und die Zusage, dass Deutschland mit der Bundeswehr das Rückgrat der konventionellen Verteidigung in Europa wird. Der Bundespräsident erwähnte Donald Trump und dessen Drohungen gegen die NATO nicht, sagte aber, das Bündnis müsse auf 2 gleich starken Beinen stehen, einem starken Europa und einem starken Nordamerika.
Soweit Helga Schmidt zur Feier im NATO-Hauptquartier. Und darüber habe ich mit Stefanie Babs gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und war lange Jahre selbst bei der NATO als leitende Mitarbeiterin. Ich habe sie gefragt, 7 Jahrzehnte, das ist natürlich eine lange Zeit. Da hat sich vielleicht auch das ein oder andere verändert. Wir erinnern uns auch an große gemeinsame Auslandseinsätze, zum Beispiel in Afghanistan. Stand heute hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unsere Schlüsselrolle nochmal betont. Teilen Sie das?
Also ich bin immer ein bisschen unglücklich mit der Wahl solcher Begriffe, Führungsrolle, Schlüsselrolle. Das sagt ja eigentlich in der Tat wenig darüber aus, was Deutschland de facto eigentlich zugunsten des Bündnisses leistet. Und wenn ich zurückblicke auf 70 Jahre, dann würde ich mal sagen, es gab eine Zeit, wo Deutschland wirklich sich sehr angestrengt hat, eine signifikante Beteiligung sowohl militärisch auch finanziell auf die Beine gestellt hat. Das war während der Zeit des Kalten Krieges. Aber danach, nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, hüllte sich alles in den warmen Mantel der Friedensdividende. Und ich habe das Gefühl, dass der auch heute noch nicht wirklich abgelegt werden möchte.
Sie haben ja auch mal gesagt, die Europäer seien jetzt von Donald Trump aus dem Schlafwagen herausgeholt worden. Wir alle wissen, der neue, oder so neu ist er gar nicht mehr, US-Präsident hat da doch einiges auf den Kopf gestellt und vielleicht eben auch noch mal Verhältnisse in der NATO über den Haufen geworfen. Würden Sie sagen, dieser Weckruf ist schon angekommen?
Ja und nein. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe europäischer Hauptstädte, zumindest spreche ich mit vielen deren Vertretern, die jetzt schon, glaube ich, begriffen haben, dass sich die USA von Europa abkoppeln und dass wir es bei Donald Trump nicht nur um irgendein erratisches Phänomen handeln, auf das wir nur besonders nett und hübsch irgendwie einwirken müssen, sondern dass das wirklich ein fundamentaler Wandel in Amerikas Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist. Also wir müssen jetzt wirklich mit uns selbst zurechtkommen. Und das heißt, wir müssen also auf Russland in irgendeiner Form eine strategische und natürlich auch militärische Antwort finden. Wir müssen der Ukraine wirklich helfen. Also diese Dinge sind, glaube ich, schon auch angekommen. Aber ich habe ebenfalls den Eindruck, dass auch in Berlin der ein oder andere sitzt, der hofft, der Donald Trump wird bei den Midterm Elections in 2 Jahren irgendwie untergehen und dann kann man ja doch irgendwie wieder zum Status quo ante zurück. Also halten wir erstmal die Füße still und warten ab. Und für diese Haltung habe ich null Verständnis, weil wir wirklich jetzt mit dem Reden und dem Lamentieren und dem Redenschwingen aufhalten müssen. Wir müssen jetzt wirklich auch Dinge tun, sehr konkret tun.
Bevor wir gleich genauer nochmal auf dieses Tun kommen, trotzdem nochmal einen Blick zurück, weil es gab ja die Ankündigungen, Zehntausende US-Soldaten abzuziehen, Rammstein dicht zu machen. Jetzt ist aber ja gerade Rammstein, also der US-Stützpunkt auf deutschem Boden, doch eine sehr enge Verbindung. Also reden die USA, redet Donald Trump da vielleicht auch manches kleiner, als es dann eigentlich passiert?
Also was haben die Amerikaner bis dato gemacht? Sie haben den Artikel 5, also die Beistandsverpflichtung der NATO, grundsätzlich jetzt seit 100 Tagen immer in Frage gestellt. Sie haben die Cyberoperation gegenüber Russland suspendiert, was wirklich auch ein handfestes Problem ist. Sie haben geheimdienstliche, militärisch relevante Daten nicht mehr geteilt. Sie haben 2 Verbündete massiv bedroht, territorial als auch mit wirtschaftlichen Tarifen. Damit meine ich Dänemark und Kanada. Sie haben angekündigt, dass sie beispielsweise nicht mehr in das gemeinsame Budget für die NATO also einzahlen wollen. Also das sind, glaube ich, jetzt mittlerweile sehr viele Indikatoren, die darauf hinweisen, dass sich die USA von diesem transatlantischen Verhältnis, so wie wir es kennen, abkoppeln. Und das wirklich sehr, also erratisch und zum Teil sehr disruptiv. Und das ist für uns natürlich ein Problem, weil wir am liebsten einen geordneten Rückzug hätten. Aber ich fürchte, darauf können wir nicht warten, dass uns Herr Trump irgendwann einfach freundlich einlädt, uns dann selbst jetzt mal neu zu ordnen. Das müssen die Europäer und Kanadier parallel jetzt im Bündnis beginnen. Diese Arbeit wird jetzt beginnen müssen und Deutschland muss sich daran beteiligen.
Zu 7 Jahrzehnte Deutschland in der NATO war das. Stefanie Babst, sie war selbst jahrzehntelang bei der NATO als leitende Mitarbeiterin. Ja, und zum Schluss der Thema des Tages noch zum Strom. Was tun, wenn kein Strom mehr aus der Steckdose kommt? Diese Erfahrung machen gerade viele Millionen Menschen in Spanien und Portugal. In vielen Städten fielen Ampeln aus. In Spanien fuhr gar kein Zug mehr. Gegen 12.30 Uhr sei in mehreren Regionen der Strom ausgefallen, so hieß es. Johannes Duber aus der NDR-Info. Redaktion. Was genau ist denn da heute eigentlich passiert?
Das war ein massiver Stromausfall in quasi ganz Spanien und Portugal. Wie du schon gesagt hast, die Bahnen sind nicht mehr gefahren, die Ampeln sind ausgefallen, es gab massive Staus in den Städten, die Fähren sind nicht gefahren, das Internet ist teilweise ausgefallen, die Telefonnetze waren gestört, also im Prinzip alle Lebensbereiche waren betroffen. Das Gute ist, die Krankenhäuser, die konnten offenbar ohne größere Probleme weiterarbeiten, denn die haben ja Notstromaggregate.
Und ist denn zur Stunde schon abzusehen, wann der Strom dort überall wieder fließt?
Ja, jetzt kam gerade die Meldung, dass in einigen Regionen wohl der Strom wieder fließt, im Norden, im Süden und im Westen von Spanien. Zumindest. Also langsam wird das System wieder hochgefahren. Da wird seit Stunden schon dran gearbeitet. Die EU-Kommission hat sich eingeschaltet, ist im Gespräch mit den Behörden, will das europaweit koordinieren, dass da eben andere Länder helfen. Frankreich ist eingesprungen, liefert massive Strommengen. Es wird aber noch viele Stunden dauern, bis das tatsächlich wieder ganz hochgefahren ist.
Nun war das ja wirklich fast schon flächendeckend. Frankreich zum Teil betroffen, Spanien, Portugal. Wenn so ein massives Ereignis eintritt, dann denkt man da sofort immer, oh je, da hatte jemand die Hände im Spiel. Weiß man schon, was die Ursache war?
Kurze Antwort, nein, man weiß es noch nicht. Natürlich gibt es Spekulationen darüber, ob es vielleicht ein Cyberangriff gewesen sein könnte. Die spanische Cybersicherheitsbehörde, die untersucht das auch. EU-Ratspräsident Costa hat jetzt aber gesagt, es gibt keine Hinweise darauf. Also man geht nicht davon aus, es wird wohl eher ein Problem im Netz gewesen sein.
Vielen Dank. Soweit, was wir zur Stunde wissen zum großen Stromausfall in Spanien und Portugal. Johannes Zuber war das aus der NDR-Info-Redaktion. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.